Für jeden bedeutet Klettern etwas anderes.
Das Klettern der Lebensstil ist, meine ich, dass es nicht nur um Sport geht. Zumindest nicht für mich. Klettern ist natürlich der große Bestandteil und Trainieren ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil, aber es reicht weiter für mich als nur auf den Sport bezogen.
Klettern ist meine Leidenschaft. Und Klettern, das ist was, was ich eigentlich probiere, mindestens 3 bis 4 Mal die Woche zu tun. Also der Klettersport, mit dem bin ich aufgewachsen. Ich kletter seit meinem, ich glaube, 10. Lebensjahr. Und also das ist ein Bestandteil meines Lebens. Also es gibt mich ohne Klettern eigentlich nicht mehr.
Ich kann mir wenige Situationen vorstellen, in denen man ein ähnliches Lebensgefühl entwickeln kann wie beim Bergsteigen allgemein, sage ich jetzt mal. Nicht nur Klettern, sondern auch Alpinismus oder Skitouren gehen.
Dies waren Aussagen von verschiedenen Akteuren der Kletterszene. Dem Olympiateilnehmer Alexander Megos, Alexander Zach von der Bergwacht und Autor Tom Dauer, welcher ein Buch über die Kletterikone Kurt Albert geschrieben hat.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Klettern im Frankenjura. Wir sind 5 Jugendliche vom Gymnasium Eckental, die sich für Sport in unserer Region interessieren. Besonders angetan hat es uns der Klettersport, weil es in unserer Umgebung die Trendsportart schlechthin ist. Eckental ist eine Gemeinde in der Metropolregion Erlangen-Nürnberg. Bei unseren Recherchen sind wir auf den Olympiateilnehmer Alexander Megos aus Erlangen und die Kletterlegende Kurt Albert gestoßen. Mehr dazu in unserem Podcast. Viel Spaß!
Kurt Albert ist am 28.01.1954 in Nürnberg geboren und mit der Gründung des Rotpunktkletterns hat er einen eigenen Kletterstil geprägt. Für ihn stand jedoch nicht der Erfolg an erster Stelle, sondern die Lebensart.
Also er hat es halt geschafft, über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg diesen Kern von Freiheit, den man so mit dem Klettersport eigentlich generell verbindet, aufrechtzuerhalten und sich zu erhalten. Also er hat sich nicht kompromittieren lassen. Er ist jetzt keine irgendwie, wie heute Athleten das vielleicht öfters machen, irgendwie Verträge mit Sponsoren eingegangen, nach denen er irgendwie das und das hätte machen müssen oder so und so viel berichten sollte oder so. Das war ihm Kurt irgendwie alles egal. Wichtig war ihm, dass er halt losziehen konnte, wann er wollte. Und genau, und dieses oberste Prinzip, eben seine persönliche Freiheit zu erhalten, das hat er bis zum Schluss durchgezogen.
Dies ist ein Grund, wieso der Klettersport immer attraktiver wurde.
Eben diesen Nimbus von Freiheit, zu tun und lassen, was man will, einfach sich nicht um gesellschaftliche Konventionen zu scheren, das ist halt auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen und hat viele Leute animiert, dann eben auch diesen Weg zu gehen. Und früher, also als ich angefangen habe, waren auch die Leute, die das tatsächlich gemacht haben, die zum Klettern gegangen sind, waren ja mehr oder weniger so ein bisschen Außenseiter. Also irgendwie, man wurde irgendwie ein bisschen schief angeschaut, wenn man klettern gegangen ist. Also bei mir in der Schule war ich immer so ein bisschen der Almühi, der am Wochenende wieder ins Gebirge geht. Und das hat sich natürlich grundlegend gewandelt. Und ich glaube, ja, das hat halt damit zu tun, dass immer mehr Menschen erkannt haben, was das für einen Wert an sich darstellt, in der Natur unterwegs sein zu können und sich dabei eben auch sportlich zu betätigen und vielleicht, wenn man will, auch seine Grenzen auszuloten, wobei das ja nicht zwingend der Fall sein muss.
Kurt Albert fing mit 12 Jahren das Klettern an und bekletterte mit 17 den Grand Jorass, welcher an der Grenze zwischen Italien und Frankreich liegt, und mit 18 die Eiger Nordwand, hörte jedoch dann mit dem technischen Klettern auf und begründete das Rotpunktklettern zusammen mit Rainer Pickel, indem er ab 1975 alle Routen, welche er ohne Hilfsmittel bewältigte, mit einem roten Punkt versah. Das Rotpunktklettern ist ein Begehungsstil im Freiklettern, bei dem Haken, Legeschlingen und Klemmkeile nur zur Sicherung, nicht zum Ausruhen dienen. Die Kletterszene reagierte sehr unterschiedlich auf diese neue Art der Kennzeichnung. Es war gar von gedankenlosen Schmierfinken die Rede. Letztlich hat sich diese Form der Markierung aber durchgesetzt. Zusammen mit seinen Kletterpartnern Wolfgang Güllich, Stefan Glowatsch, Bernd Arnold und Holger Holber bekletterte er eigentlich die ganze Welt.
In der Fränkischen Schweiz, auch in den Alpen und dann vor allen Dingen in Patagonien. Wir haben eigentlich so eine Liebe zu Patagonien geteilt, zu den Bergen dort und zum Bergsteigen und haben uns da dann auch getroffen, zufällig eigentlich, aber dann auch länger Zeit miteinander verbracht.
Wolfgang Güllich lebt er unter anderem in einer Kletter-WG in Oberschöllenbach, einem Ortsteil Eckentals. Am 26.09.2010 kam es dann am Höhenglücksteig in der Hersbrucker Schweiz zu einem tödlichen Unfall, an dessen Folgen er 2 Tage später im Universitätsklinikum Erlangen starb. Der Höhenglücksteig ist ein Klettersteig, dessen Bau bereits zwischen 1932 und 1935 auf 10 bis 12 Metern Höhe von der Alpinen Gesellschaft Höhenglück durch das Anbringen von Drahtseilen und Steigbügeln angelegt worden ist. Jetzt gibt es einen Weg zum Gedenken an die Kletterlegende Kurt Albert am Lauterachfels in Frankenjura.
Durch solche Unfälle entsteht schnell der Eindruck, dass das Klettern ein risikoreicher Sport ist. Kletterunfälle können verschiedene Ursachen haben.
Auf der einen Seite ist das menschliche Versagen natürlich da, das heißt, der Kletterer oder der Sicherer, die machen Fehler. Auf der anderen Seite ist das Equipment oder auch die vorgefertigten Haken, die quasi in der Wand sind, dass sie sich lösen, abbrechen oder einfach das Gestein, das nachgibt.
Kletterunfälle können also in 2 Kategorien eingeteilt werden. Die eine Kategorie beinhaltet Unfälle, die auf die falsche Handhabung der Sicherungstechnik, sozusagen auf Sicherungsfehler zurückzuführen sind. In die andere Kategorie fallen Gefahren, die der Kletterer nicht direkt beeinflussen kann, wie zum Beispiel die Kletterausrüstung, das Wetter oder Steinschlag. Der Sicherheit dienen vorgefertigte Routen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass es sogenannte Fixpunkte, das heißt zuverlässige Befestigungspunkte, in regelmäßigen Abständen gibt. An solchen Fixpunkten sind Haken im Fels verankert, an denen der Kletterer eine Expresse einhängen kann. Diese dient als Verbindungsmittel zwischen dem Haken und dem Seil, welches mit dem Klettergurt verbunden ist. Um den Partner sichern zu können, trägt jeder Kletterer ein halbautomatisches Sicherungsgerät mit sich. Das Gerät wird mit einem Karabiner am Klettergurt befestigt. Außerdem gehören Kletterschuhe und Kalk für besseren Grip zur Grundausrüstung eines Kletterers. Die Mehrheit trägt überraschenderweise keinen Helm.
Die meisten Sportkletterer wollen dann doch keinen Helm tragen, was ich nicht ganz verstehe, und dadurch dann auch viele Kopfverletzungen entstehen.
Dass so viele Leute trotz der eigentlich bekannten Gefahren keinen Helm tragen, könnte folgenden Grund haben.
Vor 20 Jahren, wie das so richtig aufgekommen ist mit Kurt Albert und Wolfgang Güllich, diese Kletterszene, die haben natürlich alle ohne Helm geklettert. Und das machen dann ein Großteil der Leute eben auch.
Das Klettern birgt allerdings nicht nur Gefahren für den Sportler. Die Natur kann auch stark beeinträchtigt werden.
Ja, also punktuell haben wir natürlich schon Felsen oder Felspassagen, die sehr stark frequentiert sind, wo dann unten drunter alles weggetrampelt ist. Da wächst nichts mehr, da ist natürlich nur noch Erde zu sehen.
Um die negativen Auswirkungen auf die Natur zu verhindern, haben der DAV, die IG Klettern und einige weitere Vereine zusammen bestimmte Regelungen vereinbart.
Wir haben in der Region das sogenannte Kletterkonzept und waren, also es gibt schon seit Jahren, und sind da auch Vorreiter, also da tatsächlich bundesweit.
Die Kletterer werden zum Beispiel dazu aufgefordert, auf Sauberkeit zu achten, nicht wild zu kampieren und die aktuellen Sperrungen zu beachten.
Also das ist natürlich mal ein Schutz in erster Linie für die Natur, dass man da einfach guckt, wo wachsen sensible Pflanzen, wo gibt es Brutneste von sensiblen Tierarten, Vögeln, wie auch immer.
Teil des Konzepts ist auch die Zonenregelung. Dabei wird jeder Kletterfelsen einer von 3 Zonen zugeordnet.
Also Zone 1 ist eine Ruhezone, hier darf grundsätzlich überhaupt nicht geklettert werden. Da gibt es die Zone 2, die nennt sich Status Quo, also da darf auf bestehenden Routen geklettert werden. Und dann gibt es noch die Zone 3, das ist die freie Zone, da darf man natürlich auf bestehenden Routen klettern und man darf auch neue Routen anlegen.
Nur in der freien Zone darf man also ganz eigene Wege klettern. Bei mit Status Quo gekennzeichneten Gebieten muss man sich an die vorgefertigten Strecken halten. Und in der Ruhezone ist das Klettern grundsätzlich untersagt.
Die Kletterer sind ja so eine Community unter sich. Also das wird ja mehr oder weniger fortlaufend kontrolliert. Wenn die da am Feld sind und irgendwas nicht passt, dann wird es gemeldet oder man kümmert sich auch gleich selber drum.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, die Natur wird vom Klettersport zwar beeinträchtigt, aber mit Regelungen wie der Zonierung gibt es schon gute Lösungen, die schlimmen Auswirkungen vorbeugen.
Da gibt es schon auch Probleme, wenngleich sich das, denke ich, in einem überschaubaren Maß hält und viele Kletterer da auch wirklich sensibel dafür sind.
Falls es trotz des Trainings und der vielen Sicherheitsmaßnahmen doch mal zu einem Kletterunfall kommen sollte, ist ein Einsatzteam der Bergwacht für die Suche, Erstversorgung und Rettung der Verunglückten zuständig. Für das Einsatzteam bestehen dabei auch gewisse Risiken.
Also bei jedem Einsatz ist für jeden Gefahr da. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt keine Einsätze, egal in welchem Ehrenamt man unterwegs ist, wo keine Gefahr da ist.
Bei der Bergung von verletzten Kletterern gibt es eine wesentliche Besonderheit.
Die Besonderheit steht eigentlich in dem Sinne da, dass man mit der Polizei auch groß zusammenarbeiten muss, denn jeder Kletterunfall muss aufgenommen werden.
Kletterunfälle sowohl draußen als auch in der Halle müssen von der Polizei, ähnlich wie ein Autounfall, aufgenommen werden. Je nach Schweregrad der Sachlage muss die Polizei die maßgeblichen Ursachen des Unfallhergangs ermitteln.
Und was natürlich auch dazu kommt, ist, dass die Kletterfelsen, ein Großteil der Kletterfelsen natürlich nicht irgendwo an der Straße stehen, sondern ziemlich tief oder ziemlich weit im Wald drinnen ist und damit eine Rettung schon wesentlich anspruchsvoller wird oder dann mit dem Hubschrauber abgearbeitet werden muss.
Wie gefährlich ist das Klettern denn jetzt wirklich?
Das Klettern ist, wenn man sich damit auskennt und die Regeln beachtet, nicht gefährlicher als Skifahren oder Fußball.
Klettersport ist, wie alle Sportarten richtig ausgeführt, ungefährlich. Das wird auch deutlich, wenn man sich die Anzahl der Rettungsdiensteinsätze wegen Kletterunfällen im Vergleich zur Gesamtanzahl der Einsätze der Bergwacht anschaut.
Wenn wir da reden, reden wir vielleicht von, wenn es hochkommt, 10 Kletterunfälle im Jahr. Von insgesamt 150 Einsätzen, die wir allgemein in der Herschburger Schweiz fahren, ist es eigentlich ein relativ geringes Maß. Also es sind nicht so viele Kletterunfälle, wie man dann eigentlich denkt.
In einer Statistik des DAV werden lediglich die Unfälle erfasst, bei denen ein Rettungsdiensteinsatz erfolgte, weil zu diesen Fällen Daten vorhanden sind. Im Jahr 2019 wurden insgesamt 220 Ereignisse mit Verletzungen erfasst. Beim Bouldern passierten mit 145 die meisten Unfälle. Beim Klettern wurde nur in 66 Fällen der Rettungsdienst gerufen.
Also es sind entweder leichte Verletzungen oder dann Verletzungen, die dann wirklich ums Leben gehen.
Um Unfälle beim Klettern zu vermeiden, ist es wichtig, sich vorher über die richtige Sicherungstechnik zu informieren und die Regelungen, die am Kletterfels gelten, einzuhalten. Obwohl der Klettersport immer populärer wird, steigt die Anzahl der Unfälle kaum. Das haben wir dem Kletterkonzept und der Zonierung, der Ausbildung in den Kletterhallen, den hervorragenden Einsatzteams der Bergwacht und letztendlich auch dem verantwortungsvollen Umgang der Kletterer mit den Regelungen zu verdanken.
Das ist auch ein Zitat von Alexander Megos, der hat mal gesagt, das Gefährlichste am Klettern draußen ist die Fahrt zum Fels im Auto.
Was die Weiterentwicklung der Kletterregion Frankenjura angeht, meint Matthias Heldorfer von der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz.
Was die Zukunft des Kletterns in der Fränkischen Schweiz angeht, da wollen wir auf jeden Fall versuchen, den gelenkten Klettertourismus zu initiieren. Also sprich, natürlich weiter an dieser Zonierung, an diesen Kletterkonzepten festzuhalten, aber halt auch versuchen, dass diese punktuellen Belastungen in der Natur, dass man das irgendwie besser in den Griff kriegt. Es wäre schon auch wünschenswert, dass man dieses Rundumangebot für Kletterer ausbaut.
Dabei hat der Klettersport in den letzten Jahren bereits eine rasante Entwicklung genommen.
Wir gehen mal davon aus, dass so ca. 100.000 Kletterer pro Jahr in der Region sind. Und vor 10 Jahren hat es noch geheißen 30.000 bis 50.000.
Man sieht natürlich auch, dass das Klettern allgemein mehr Zuspruch nimmt.
Nicht umsonst wird die Fränkische Schweiz als eine der beliebtesten Kletterregionen Deutschlands genannt. Allerdings hört man in den Nachrichten immer wieder von mehr oder weniger schwerwiegenden Kletterunfällen.
Von den Kletterunfällen her ist es natürlich mehr geworden, weil die Leute mehr in die Natur wollen und mehr draußen klettern wollen.
Neben dem Klettern in der Natur gibt es inzwischen auch eine ganze Menge Kletter- und Boulderhallen, die gerade in der letzten Zeit immer beliebter geworden sind. Unter anderem kann man sich dort auch von Trainern ausbilden lassen und den richtigen Umgang mit den Klettergeräten lernen, um Fehler zu vermeiden. Reto Faulenbach, Besitzer einer Kletterhalle namens Café Kraft, erzählt dazu:
Das gibt es etwa seit den 90er Jahren, so wie wir das in Nürnberg betreiben, im Café Kraft. Als reine Boulderhalle gibt es das seit etwas mehr als 10 Jahren.
Als Grund für die Eröffnung solcher Indoor-Alternativen, dass Kletterer unabhängig der Witterungsumstände draußen eine geeignete Trainingsstätte haben, wo man in Ruhe die Technik und den Sport lernen kann. Eigentlich handelte es sich beim Klettern drinnen und draußen um die gleiche Sportart. Alexander Zach von der Bergwacht favorisiert die Outdoor-Variante.
Es ist einfach das Bewegen draußen. Es kommt immer mehr, dass die Kletterhallen aufmachen, die Boulderhallen schießen aus dem Boden, überall. Jeder kann bouldern gehen. Wer eine Boulderhalle kennt und da schon mal war, und ich sag mal, ein Großteil war da schon mal, die nutzen das mehr als Fitnessstudio, als den Hintergrund Klettern wirklich genauer zu erfahren. Aber man bewegt einfach den ganzen Körper, man beansprucht die ganzen Muskeln. Und das hat man einmal in der Boulderhalle gemacht und dann will man mehr und dann will man raus und dann sieht man, dass man das außen machen kann. Und dann die Verbindung mit der Natur und der Sport und ich kann den ganzen Körper bewegen, das ist dann doch, was die Leute schon interessiert. Und das gemütliche Beisammensein mit Freunden und Bekannten einfach draußen zu sein und da klettern zu gehen, das ist das, was das einen richtigen Klettereien ausmacht.
Die aktuellen Entwicklungen im Klettersport werden auch von Tom Dauer kritisch gesehen.
Und heute ist es so ein bisschen, ist es in meinen Augen so ein bisschen am Scheideweg. Also es fängt leider an, so nicht nur Breitensport zu sein, sondern auch sehr stark zum sozialen Prestige beizutragen. Also man hat inzwischen ja schon fast das Gefühl, es gehört zum guten Ton, dass man Kletterer oder Kletterin ist. Und das ist ein bisschen schade, weil da verliert der Sport oder dieses Lebensgefühl Klettern so ein bisschen seinen Kern.
Zurückblickend sieht Tom Dauer für die Anfänge des Kletterbooms beim Eckenthaler Kletterpionier.
Ich glaube, dass mit der Generation Kurt Albert, Wolfgang Gülich und die vielen anderen, die da in dieser Frühphase des Sportkletterns in Mitteleuropa aktiv waren, der Klettersport tatsächlich so angefangen hat, populär zu werden. Und das lag vor allen Dingen an der Lebensart, die diese Jungs und auch Frauen, gab es damals deutlich weniger, aber es waren natürlich auch Frauen dabei, diese Lebensart, die diese Menschen verkörpert haben.
Wie in vielen anderen Sportarten auch, hat sich die Rolle der Frau auch beim Klettern deutlich verändert. Wie bereits gerade von Tom Dauer angesprochen, gab es früher an sich viel weniger Frauen, die geklettert haben und dadurch dann natürlich auch viel weniger bekannte und berühmte Kletterinnen als Kletterer. Heute sieht das ganz anders aus. Im Breitensport wie im Profisport ist eine große Zahl an Frauen vertreten.
So auch bei Olympia. Im Jahr 2016 ist beschlossen worden, dass das Sportklettern im Jahr 2020 das erste Mal Teil der Olympischen Spiele sein soll. Diese sollten in Tokio stattfinden. Das Klettern besteht aus 3 Disziplinen, die jeder Olympiateilnehmer absolvieren muss. Das Bouldern. Dabei handelt es sich um das Klettern ohne Gurt und Seil. Aus diesem Grund wird nur aus sicherer Absprungshöhe, die zwischen 3 und 4,5 Metern liegt, geklettert. Außerdem wird die Schnelligkeit der Kandidaten mit der Speed-Disziplin geprüft. Dabei handelt es sich um eine Kletterroute, die etwa 15 Meter beträgt. Wer am schnellsten das Ziel erreicht hat, gewinnt. Dabei müssen die Kletterer sowohl ihre Nervenstärke und ihre Trittpräzision als auch ihren Griff, die Ausdauer und ihre Maximalkraft unter Beweis stellen. Bei dem letzten Teil handelt es sich um Lead, die wohl bekannteste aller 3 Kletterarten. Man klettert gesichert einen Fels, der zwischen 10 und 20 Metern hoch ist, in einer bestimmten Zeit. Das Ziel ist es, am Ende höher als der Gegner zu sein. Dabei können die Olympiateilnehmer ihre Ausdauer, Kraft und ihre taktische Finesse zur Schau stellen. Wer am Ende in allen 3 Durchgängen des Kletterns der Beste war, hat gewonnen. Doch die Meinung über die neu eingeführte Disziplin sind sehr unterschiedlich.
Der Kurt wird es, glaube ich, mit einem Schulterzucken quittieren und sagen, ja okay, jetzt ist es olympisch, wieso nicht? Und er wird sich da nicht groß... wird sich dann weder aufregen, noch das irgendwie schlecht finden, noch wird das besonders besonders loben oder irgendwie feiern. Ich glaube, ja, er wird wahrscheinlich irgendeinen dummen Spruch machen und ansonsten wäre es ihm egal. Ich finde es einerseits gut, dass auch Kletterern die Möglichkeit gegeben wird, an diesem Sportereignis teilzunehmen. Ich glaube, dass das wirklich für diejenigen, die da dabei sind, eine ganz große Sache ist und ein Wahnsinnserlebnis. Ich sehe aber die ganze Bürokratisierung und auch so Institutionalisierung, die mit dieser Sache einhergeht und die den Klettersport betrifft, die sehe ich so ein bisschen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich glaube, dass das letzten Endes dazu führt, dass ja, dieser Sport in gewisser Weise mehr reglementiert wird oder ja, mehr Leute kommen, die sozusagen auf diesen Wettkampfmodus schauen und nicht so sehr auf dieses freie und ungebundene und lustvolle Klettern, das man halt eigentlich, finde ich, in den Vordergrund stellen sollte.
Also mir natürlich persönlich gefällt es recht gut, aber man sieht es natürlich auch, dass das Klettern allgemein mehr Zuspruch nimmt. Die Leute wollen mehr, die Leute wollen was sehen. Und nicht umsonst ist Klettern jetzt auch bei Olympia dabei, denn ich glaube auch, dass die Leute das auch zuschauen werden. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die natürlich klettern, denen der Klettersport nahegelegt ist. Und ich finde es eine super Disziplin und ich freue mich drauf, aber ich glaube sogar, dass das letzte Mal leider durch Corona konnte da nichts stattfinden.
Das Wettkampfklettern ist eine Disziplin, die es sich neu gebildet hat, sagen wir mal in den letzten 15 Jahren, die immer mehr dazu führt, dass es reine Spezialisten gibt, die sich nur noch an Plastik bewegen, also nur noch drinnen klettern.
Alexander Megos ist ein Profikletterer aus Erlangen, der eigentlich 2020 bei Olympia beim Klettern angetreten wäre.
Genau, also ich wäre theoretisch letztes Jahr bei Olympia dabei gewesen, wenn es stattgefunden hätte. Ist natürlich jetzt ausgefallen, das heißt, es wurde auf dieses Jahr verschoben. Ob es dieses Jahr nun tatsächlich stattfindet oder nicht, ist natürlich immer noch fraglich. Viele Leute sind sich da auch noch nicht ganz sicher und es gibt auch noch keine wirkliche Entscheidung. Aber ja, ich vorausgesetzt, es findet dieses Jahr statt, bin ich dieses Jahr wieder dabei.
Doch Alexander Megos macht nicht nur bei Olympia mit, weil ihm das Klettern gut gefällt und er eine Herausforderung sucht. Für ihn ist Klettern nicht nur Sport, sondern Lebensstil.
Wenn Kletterer rumreisen, dann ist es so, egal in welchem Land man ist auf der Welt, wenn man Kletterer ist, hat man immer diese Verbindung. Zwei Leute können sich immer identifizieren, dadurch, dass sie beide klettern. Das heißt, man ist auf der ganzen Welt willkommen, wenn man Kletterer ist, bei anderen Kletterern, auch wenn sie dich persönlich nicht kennen. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und was noch hinzukommt, ist, dass wenn ich rumreise, dann reise ich natürlich viel fürs Klettern und um irgendwelche Routen zu klettern. Aber es ist nicht das Einzige, was mich interessiert. Also das geht dann deutlich weiter. Ich möchte neue Kulturen erleben, neue Länder kennenlernen und das alles ist für mich Teil des Kletterns, auch wenn es nicht zwangsläufig jetzt Teil des Kletterns als Sport an sich ist. Und deswegen sage ich, dass Klettern eben ein Lifestyle ist, der mehr umfasst als nur Sport.
Und so können wir sehen, dass Klettern die Menschen berührt, denn wir fiebern mit. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum Klettern als neue Disziplin eingeführt wurde. Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Kletterei. Für die Besitzer von Kletterhallen und Boulderhallen ist es eine große Katastrophe. Für sie hat sich das letzte Jahr als eine regelrechte Existenzbedrohung herauskristallisiert. Hierfür haben wir mit Reto Faulenbach, dem Besitzer des Café Kraft in Nürnberg, gesprochen.
Unsere Kletter- und Boulderhalle ist im letzten Jahr insgesamt jetzt 5 Monate geschlossen. Das ist für uns Hallenbetreiber existenzbedrohend.
Klettern bleibt aber eine Leidenschaft, mit und ohne Corona. Was zurzeit leider nicht in der Gemeinschaft, in den Hallen stattfinden kann, spielt sich nun alleine oder in Kleinstgruppen in der Natur an der frischen Luft ab.
Selbstverständlich hoffen wir, dass der Klettersport sich weiterhin im Einklang mit der Natur und unter hohen Sicherheitsstandards weiterentwickelt. Zudem drücken wir Alexander Megos für die demnächst stattfindenden Olympischen Spiele in Tokio die Daumen. Vielleicht sieht man sich ja mal am Kletterfelsen.